Ein bisschen spielt das natürlich eine Rolle, ja. Aber was ganz wichtig und interessant für mich ist, ist natürlich der Bezug zur heutigen Zeit. Ja, also wenn die CDU jetzt intern darüber spricht, ob man mit der AfD nicht doch ergebnisoffen Gespräche führen sollte, dann fallen wohl dem Letzten noch Parallelen zur Weimarer Republik auf und zur damaligen Zeit. Aber es sind auch andere Parallelen zu unserer Zeit. Ich finde diesen Eskapismus der Zeit, diesen gespielten Hedonismus, so ist dieses Wegschauen, ja, also das ist, wo wir dann uns heute vielleicht mit Instagram oder sonst irgendwelchen Social Media zuhauen, um jetzt nicht zu sehen, was um uns herum passiert. So hat das seine Parallelen zu der Zeit. Und das heißt, das war die politische Komponente oder gesellschaftliche Komponente, die mich dabei interessiert hat.
Der Roman hat über 1000 Seiten. Wie hat denn John von Düffeln das komprimiert? Welche Episoden hat er im Libretto aufgegriffen? Im Zentrum stehen ja die drei ehemaligen Soldaten Joachim von Prackwitz, Etzel Stuttmann und Wolfgang Pagel. Die kommen ja auch im Libretto vor.
Das ist das, was ich so sehr daran liebe, Theater zu machen, dass man mit so tollen Leuten zusammenarbeiten kann. Ich finde es völlig unglaublich, wie man einen Opernstoff rauskristallisieren kann aus so einem Klopper. Ja. John von Düffel hatte ja schon eine Theaterversion gemacht davon. Aber natürlich, um es jetzt alles sangbar zu machen, ja, das gehen ja nochmal nur ein Drittel der Wörter rein, weil ich eben so viel Zeit jedes Mal brauche für meine Musik, für jedes Wort. Das heißt, wir haben dann ziemlich viel darüber gesprochen, was macht man, was geht da, wie können wir noch komprimieren, wie können wir vielleicht Figuren zusammenführen. Aber letztendlich ist das natürlich die Arbeit, die John da gemacht hat und diesen Stoff so jetzt kristallisiert, dass der in diese knappe 2 Stunden auf die Bühne geht.
Sie hatten ein Mitspracherecht. Gibt es denn da auch Lieblingsepisoden in dem Stück?
Das kann ich jetzt nicht so sagen. Die Handlung ist generell fantastisch und es ist ein tolles Buch und es ist schon ein tolles Theaterstück. Und das heißt, da ist alles drin von intimen Kammerszenen, von Einzelaugenblicken, die dann wunderbar für Opernarien passen, aber eben auch große Massenszenen von den Straßen in Berlin in der Inflation oder vom Casino und dem Glücksspiel. Also da ist eigentlich alles drin, was man sich so als Komponist wünscht, um eine Oper zu schreiben.
Carsten Huschke, Sie stecken in der Endphase der Proben als künstlerischer Leiter oder Dirigent dieser Aufführung. Mit welchen Mitteln arbeitet denn Sören Niels Eichberg in Wolf unter Wölfen? Ist da Collagenhaftes dabei aus den Roaring Twenties oder elektronische Einspielungen?
Ja, jetzt sitzt der Komponist neben mir, das macht es mir sehr schwer zu antworten. Aber ich versuche das mal auf einem kleinen Umweg. Ich denke mal, der Grund, weshalb Markus Dietze, unser Intendant, der dieses Stück ja wohl auch federführend mit intendiert hat, hat nicht umsonst mich mit dieser Leitung beauftragt, weil ich habe von Herkunft und ästhetischer Natur aus eine besondere Affinität zu Weil und Eisler, Brecht, eben zu den Protagonisten der Avantgarde jener Zeit. Und ich glaube, das Stück ist doch sehr, weil Sie sagen, Collage, in deren Nähe angesiedelt, ja. Und die Nähe zur Weilschen Musik, die Nähe zur Eislerschen Musik ist über weite Strecken spürbar. Und auf Collagen treffen wir diesen großen Bildern, wo es um das Spiel geht, um die Bebilderung des Spiels, wo es um die Bebilderung des Berlin der damaligen Zeit geht. Und ich fühle mich dort diesem Stück sehr aufgehoben. Ja.
Ja, Sie haben ja auch schon die deutsche Erstaufführung von Glare vor 2 Jahren hier in Koblenz geleitet. Das war ja auch ein ziemlicher Erfolg. Führt da eine direkte musikalische Linie zu Wolf unter Wölfen oder ist das ein völlig anderes Stück?
Es sind so schwere Fragen. Wenn der Komponist direkt neben einem sitzt, dann
Aber
ja,
wie Sie
verstehe
den
schon.
Blick in die Partitur erleben, gibt es da eine Linie von diesem Stück zu Wolf unter Wölfen?
Ich sage mal ganz zielgerichtet, nein, es sind 2 völlig verschiedene Stücke. Claire war aus meiner Sicht, so wie ich es erlebt habe, oder ist, das Stück gibt es ja noch,
Ja.
ein sehr poetisches Stück. Es ist von einer großen kammermusikalischen Subtilität. Und das Gegenteil davon ist Wolf unter Wölfen. Ja, ich habe dem Komponisten, während wir im Kontakt waren in der Schaffensperiode nach der Lektüre einzelner Ausschnitte, gesagt, er habe da Theatermusik reinsten Wassers geschrieben. Ja, und da bin ich wieder bei Brecht und Weil vielleicht. Ja, ist also eine im positivsten Sinne des Wortes sehr vordergründige Musik. Bis auf, und jetzt würde ich gerne das Stichwort, was Sie dem Herrn Eichwert eben in den Mund legten, eine Lieblingsstelle, eine Lieblingsszene, bis auf eine Szene, die wirklich zu meinem meiner Lieblingsszene geworden ist, nämlich das Bild, was in Neu-Lohe spielt, wo sich die drei ehemaligen Militärs plötzlich treffen und, oder nicht plötzlich, sondern wo sie sich zurückziehen wollen. Das ist eine große poetische Insel, eine Insel der großen musikalischen Ruhe, wobei das ganze Stück eben doch ein großer Sturm ist, ja, ein großer Sturm der Bebilderung und der Ereignishaftigkeit. Aber das Neu-Lohe-Bild ist davon ausgenommen von einer großen Lyrik. Das könnte man eher in die Klärrichtung vielleicht lenken, aber Parallelen wirklich sehe ich nicht. Ja.
Sören Niels Eichberg, Sie haben mir als Musikbeispiel die dritte Sinfonie anempfohlen. Vor 3 Jahren ist sie auch auf CD erschienen. Zitieren Sie daraus?
Nein, überhaupt nicht. Das hat jetzt direkt musikalisch nichts mit der Oper zu tun. Aber es ist, würde ich sagen, im symphonischen Bereich das Werk, wo, würde ich sagen, ich bisher am dichtesten an das gekommen bin, was ich gerne machen möchte.
Die Sinfonie ist ja Ihrem Vater gewidmet, der vor 2 Jahren verstarb. Mhm. Es geht um Abschied, es hat requiemartige Anteile. Wenn man jetzt Ligetis Requiem mal im Ohr hat, könnte man das vielleicht denken. Es ist ein Chor dabei. Geht es auch in Wolf unter Wölfen um Abschied?
Den Bezug würde ich da nicht herstellen können, glaube ich. Also in Wolf unter Wölfen wollte ich musikalisch etwas andere Wege gehen, als ich bisher getan habe. Insofern ist das völlig richtig, was Kollege Huschke da sagt, dass es wirklich in vielerlei Hinsicht was anderes ist. Aber eigentlich vor allem deswegen, weil ich mir dort zugelassen habe, mich mehr im Melodischen, mich mehr im traditionell Harmonischen zu tummeln, als ich mich sonst vielleicht früher getraut hatte. Und zwar einfach aus dem Grund, dass die ganze Thematik ist schon so ernst. Das heißt, wenn wir jetzt die Musik dann auch noch so ernst dazu liefern, dann wird es zu viel. Also das kann man sehr gut konterkarieren. Außerdem ist das, was eben zu dieser Zeit wirklich auch passt, also dieses Verdrängen von den sich anbahnenden Katastrophen und dann in den Eskapismus sich begeben. Also so, ich würde es nicht ironisch nennen. Ich mag es nicht so sehr mit Ironie in der Kunst. Also ich finde, lieber dann soll man eher ehrlich sein. Und wenn man gerne musikalische Zitate bringen möchte und andere Stilistiken, dann soll man es einfach machen und nicht hinter Ironie verstecken. Aber weil das zu dieser Zeit so dazu passt, also wenn wir das Stilelement zum Beispiel haben des Konferenciers, was ja die Ironie oder der Sarkasmus pur eigentlich ist, den jetzt in dem Stück direkt drin zu haben, das lädt natürlich ein zu einer ganz bestimmten Art Musik, der ich mich da sehr, sehr gern hingegeben habe.
Eine Oper lebt von Stimmen. Wie haben Sie denn die Singstimmen angelegt? Countertenor dabei? Ist ja jetzt modern.
Hätte man machen können. Ich habe jetzt den anderen Winkel dazu gewählt. Und zwar haben wir einen fantastischen Schauspieler-Musical-Darsteller. Mit dem habe ich schon zusammengearbeitet, dem hätte ich jetzt auch eine countertenorartige Stimme geben können.
Verraten Sie mal den Namen.
Das ist der Marcel Hoffmann. Und zwar gebe ich dem jetzt einfach ein Mikrofon in die Hand und dann singt der in einer unverkünstelten Baritonstimme, so wie es ihm am besten passt. Und das ist dann diese Conferencier-Geschichte. Das heißt, das wäre das, was ich sagen würde, was vielleicht innovativ ist im Verhältnis zum traditionellen Opernduktus, genau. Aber ansonsten freue ich mich immer darüber, dass ich seinerzeit in Köln die traditionelle Kapellmeisterausbildung selbst gemacht habe und deswegen da schon gelernt habe, auf Stimmen zu hören und versucht habe, mit Stimmen umzugehen und sagen wir, auch den Respekt davor gewonnen, was für eine Stimme gut ist, was einer Stimme gut tut, wie sie am besten zur Geltung kommt. Und da natürlich hoffe ich in einem modernen Sinne, aber trotzdem mit dem Bewusstsein dafür, was nun zu diesem Instrument gut passt, damit gerne arbeite.
Carsten Huschke, wie sind denn die Stimmen besetzt? Sind die mit Hauskräften besetzt?
Wir sind, jetzt muss ich nachdenken, ja, weil wir sind ja wie eine große Familie, sodass die Gäste auch wie Dazugehörige wirken. Ja. Wir machen das zu allergrößten Teilen mit Kräften des Hauses, das ist richtig. Vielleicht, um noch eine halbe Antwort auf die Frage, die Sie Herrn Eichberg stellten, zu geben. Der Schaffens- oder Entstehungsprozess war insofern sehr bemerkenswert und für uns sehr beglückend, als dass Herr Eichberg viele der Stimmen gar nicht kannte. Und wir haben sie ihm beschrieben. Und scheinbar haben wir das gar nicht so schlecht gemacht, weil es ist wirklich jedem Darsteller wie in guten alten Zeiten, ja, seine Partie auf den Leib komponiert. Ja. Es sind wirklich Charakterpartien, die wir dadurch sehr gut aus dem Haus besetzen konnten. Wir arbeiten, glaube ich, mit zwei Gästen. Das sind Marc Baumann-Hester und Monika Maskus. Der singt den Stuttmann und Monika Maskus hat eine Doppelrolle. Frau Pagel, die Mutter des Protagonisten, und seine Vermieterin, die Frau Thumann.
Was ist für Sie als Dirigentin die Herausforderung in diesem Stück?
Neue Musik ist ja für einen Dirigenten prinzipiell eine Herausforderung, weil es niemals so flüssig von der Hand geht wie die Klassiker. Ja. Man muss alles ständig in Bewegung halten, auch körperlich. Aber ich sage das jetzt nicht, um dem Komponisten zu schmeicheln. Wir sind jetzt, weil er das auf eine so wunderbare Art komponiert hat, in einem Stadium angekommen, wo die Musik dieser großen Herausforderung eigentlich nur in den ersten Probenphasen bedurfte. Jetzt geht das allen, glaube ich, relativ locker von der Hand und dann auch eben im Dirigat, will heißen, um den Bogen zurückzuschlagen. Es musiziert sich jetzt auf einmal ganz locker. Ja? Und das finde ich eine hohe Qualität, gerade auch bei neuer Musik. Das war übrigens auch bei Claire so, nicht? Zuerst, und vielleicht ist das eine, ich fühle mich körperlich, ja, als Dirigent ist ja ein körperliches Dasein, körperlich vieler Strecken an Claire erinnert, ja, wo man das erstmal herausbrechen musste, aber auf einmal geht es ganz flüssig und selbstverständlich. Und das ist nicht jedem Werk der zeitgenössischen Musik zu bescheinigen.